Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Adnan hat schon kurz angesprochen, wir haben zwei Gründe, zwei ganz besondere Gründe, dass wir heute dankbar sind. Und zwar der erste Grund für gestern, Tag der Deutschen Einheit. Als Helmut Kohl am 15. Juli 1990 Michael Gorbatschow traf, zitierte er Bismarck und sagte, man kann nicht selber etwas schaffen, man kann nur abwarten, bis man den Schritt Gottes durch die Ereignisse hört. Dann den Zipfel seines Mantels fassen, das ist alles. Dankbarkeit. Wir feierten gestern den Tag der Wiedervereinigung. Dieser Tag ist ein Eindruck für das Wirken Gottes auch in unserer Zeit. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir als Christen Position beziehen. Wie gehen wir um mit solchen Dingen wie IS-Terrorismus etc.? Welche Position ist unsere Position als Christen? Aber wenn wir auf das Jahr 1989 zurückschauen, wissen wir, wie es geht. Ein Volk, das Gott vertraut, darf Hoffnung haben. Aber es braucht Menschen, die im Gebet Fürbitte tun. Der Leipziger Pfarrer Christian Führer ist ein Beispiel. Von 82 bis 89 Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Und zum Schluss war es dann so, dass 70 bis 100.000 Demonstranten mit Kerzen und Gebet auf die Straße getreten sind. Und die Volksarmee und die Kampfgruppen und diejenigen, die also den Befehl hatten, das niederzuschlagen, haben gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebet. Und so wirkt unser Gott. Und dann wurde ein Rückzugbefehl gegeben, von dem keiner mehr weiß bis heute, wer hat ihn überhaupt gegeben. Und so wirkt unser Gott. Und wenn wir beten, dann wird Gottes Wille zustande kommen. Ich möchte auch noch dankbar sein für das Erntedankfest. Gott hat uns wieder eine reiche Ernte geschenkt und dafür wollen wir dankbar sein und wollen auch unseren Teil dazu beitragen. Wir wollen nicht wie das tote Meer sein, das wird heute unser Thema sein, in dem nur hineinfließt und nichts wegfließt. Dann sterben wir ab, dann gibt es kein Leben mehr, wenn wir nur Zuflüsse haben und keine Abflüsse. Und wir wollen also uns Gott zur Verfügung stellen, dass er uns segnen kann, um ein Segen zu sein. Alles Weitere möchte ich im Laufe der heutigen Botschaft uns mitteilen. Wir haben ein Herz für Grafing und für den ganzen Landkreis, auch für Ebersberg. Und da haben wir heute eine ganz besondere Botschaft. Aber lasst uns Gott Danke sagen für dieses Erntedankfest heute. Bevor wir starten in unsere heutige Botschaft, habe ich heute früh im Gebet folgende Bibelstelle, gerade bezüglich jetzt des Einnehmen des Landes jetzt von Grafing und der Region, wo uns Gott hingestellt hat als Gemeinde. Da heißt es, und wenn ich jetzt an Grafing denke, noch, und zwar in Habakuk 3,17, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Aus geistlicher Sicht, gell? Ihr versteht, was ich meine. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude und deiner Freude. Ja, der Herr macht mich stark. Er beflügelt, oder ich lese es so, ja, der Herr macht uns stark. Er beflügelt unsere Schritte. Wie Gazellen können wir über die Berge springen. Halleluja, ist das stark. So, heutige Botschaft. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir letztes Mal gesagt haben. Aber ich möchte auch, wir waren gestern Abend auf dem Berg, Adnan und ich haben eine sehr, sehr fruchtbare Zeit wieder gehabt. Du bist herzlich eingeladen, mitzukommen. Das ist fortschreitende Offenbarung im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich ist es so frappierend, wie uns der Heilige Geist hier als ganz junge Gemeinde, als kleines Grüppchen noch führt. Aber denk dran, Jesus hat mit 12 Jüngern das ganze Universum gerockt bis heute. Und es wird passieren, es wird aufbrechen, wenn wir treu sind. Ich habe einmal kurz zusammengeschrieben, was der Heilige Geist bisher durch uns getan hat. Wir haben hier gestartet mit der Reformation der Kirche Jesu. Luther hat ja die theologische Reformation angestoßen. Er hat erstaunlicherweise die strukturelle Reformation überhaupt nicht angefasst. Und das ist aber, was Jesus heute bewegen möchte. Er möchte seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, reformieren, zurück zu den Ursprüngen. Und es ist ganz erstaunlich, was Gott dem Adnan aufs Herz legt diesbezüglich, was er mir aufs Herz legt und was er dir aufs Herz legt. Es ist wirklich erstaunlich, was da rauskommt, wenn man sich einmal Zeit nimmt, geführt vom Heiligen Geist, einfach das zu reflektieren, was Jesus gesagt hat, was Jesus wirklich wollte. Wir müssen immer wieder zurück zu dem, was hat Jesus gesagt? Was war die Absicht Jesu? Nicht, was haben wir für Vorstellungen? Da sind wir sehr gefährdet. Wir haben dann miteinander studiert, vom einfältigen zum fünffältigen Dienst, das gesamte Spektrum der Gaben des Heiligen Geistes im Dienstbereich. Dann haben wir das nächste Thema gehabt, von der Unmündigkeit der Glieder zur Mündigkeit, was uns natürlich sehr herausfordert. Dann haben wir als nächstes Thema gehabt, Heiligung in der Nachfolge Jesu Christi. Was du jetzt auch nochmal ganz stark betont hast, die Heiligung, die Reinigung. Und wenn wir sündigen und wir werden sündigen, du und ich, dass wir dann nicht von Gott wegrennen, sondern hin zu Gott, weil er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das nächste Thema, werdet voll Geistes, weil wo Geist ist, ist Kraft. Und heute haben wir gesegnet oder fruchtbar. Gesegnet oder fruchtbar. Der Heilige Geist führt uns, merkst du die Linie, wo er uns entlang führt? Das ist erstaunlich. Das kann man nur immer im Rückblick erkennen, sowas. Im Vorwärts und im Hier und Jetzt, jetzt muss man es leben. Aber ich freue mich so, dass das so ist und freut's euch. Ich habe heute keine Halleluja-Botschaft. Ich habe eine Botschaft, die uns sehr herausfordert. Der Heilige Geist hat gestern Abend durch einen Gunti mich schon ein kleines bisschen sensibilisiert, für ein kleines bisschen Rücksicht auf die Glieder, weil vielleicht hätte ich euch ohne diesen Hinweis vielleicht zu sehr überfordert oder herausgefordert. Und ich bin so dankbar. Und ich bin heimgefahren, nach dem kurzen Dialog noch, bevor wir uns verabschiedet haben, und Adnan hat es auch sehr sofort spontan angesprochen, war ich zu Hause mit meiner Frau im Stuhl gesessen und habe gesagt, Heiliger Geist, jetzt bin ich total verunsichert. Jetzt bin ich total verunsichert. Und der Heilige Geist sagt zu mir, wieso denn? Wieso denn? Ist doch ganz einfach. Was ist denn die erste Frucht, die wir erwarten, die Gott erwartet? Und jetzt vorhin reden wir, und er hat zu ihm genau das Gleiche gesprochen. Nämlich die neunfältige Frucht des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Und das ist die Lösung. Und da habe ich dann einen tiefen inneren Frieden gehabt. In dem Moment, ich habe zu Roswitha gesagt gestern, Roswitha, jetzt hat der Heilige Geist mir die Antwort gegeben auf meine Verunsicherung. Jetzt habe ich einen Frieden. Und der Gunti hat das heute nochmal bestätigt. So wirkt unser Gott. Und wenn wir im Geist eins sind, dann fließen wir zusammen. Und so wirkt unser Gott. Ich bin so dankbar. Und das wird für uns zum Segen sein. Ich sage dir, das wird dich heute sehr herausfordern. Ich möchte jetzt gerade beten, Heiliger Geist, ich weiß, dass das eine herausfordernde Botschaft ist. Aber, Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns in die ganze Wahrheit leitest und die Wahrheit wird uns. Wir werden letztlich doch Freude haben, Herr. Auch wenn es nicht darum geht, dass wir jetzt in unserem Leben gesegnet sind. Und dass wir verstehen dürfen, Herr, was dein Plan ist für uns. Dass unser altes Ich tatsächlich sterben muss. Und es gibt keine Auferstehung ohne das Kreuz. Und Heiliger Geist, mach uns das ganz tief bewusst in unserem Herzen, dass wir verstehen, dass es eine Botschaft der Liebe ist, um uns ins Erwachsenenzeitalter hinein zu katapultieren, heraus aus dem Babyzustand, weg vom Fläschchen und hin zu fester Nahrung. Und dass wir verstehen, was uns wirklich mit Freude erfüllt, was dich mit Freude erfüllt und letztlich uns. Halleluja. Ja, ganz kurz Wiederholung, wo stehen wir momentan, wie ist der Plan Gottes und die Strategie Jesu, das war letzte Woche der Start eines neuen Themas, das möchte ich kurz wiederholen. Wenn wir die Strategie Jesu ganz genau betrachten, werden wir feststellen, dass er den Nöten der Menschen begegnet ist. Also wo Jesus auch hingekommen ist, ist die Liebe Gottes durch ihn geflossen zu den Menschen. Egal welche Nöte diese Menschen gehabt haben, Jesus ist ihnen begegnet. Er hat den Auftrag des Vaters erfüllt, indem er das Königreich Gottes aufgerichtet hat. Er hat gesagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. In uns lebt Jesus, der Friedefürst. Und wo wir sind, ist Licht und ist Friede. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist, was der Heilige Geist und Jesus durch uns aufrichten möchte. Wie hat Jesus das getan? Wie hat er das Königreich Gottes aufgerichtet? Wie konkret hat das funktioniert? Er hat sie zur Umkehr gerufen. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Und wir lesen in Markus 1,15, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und wenn Jesus sagt vor 2000 Jahren, jetzt ist die Zeit, um wie viel mehr ist jetzt die Zeit bei uns heute? Jetzt ist die Zeit, heute, sagt der Heilige Geist, heute, nicht morgen. Wie ist der Plan und die Strategie Jesu? Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder Simon und Andreas, sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Also handfeste Burschen, keine überkandidelten Theologen, ganz normale handfeste Burschen, Handwerker, Fischer. Und da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Was ist also der erste Auftrag oder was ist die erste Tat Jesu? Er will uns zeigen, wie wir Menschen für Gott gewinnen können. Das müssen wir hier draus verstehen. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen. Er hat nicht gesagt, ich will euch zeigen, wie ihr mehr Fische fangt, wie ihr noch erfolgreicher in eurem Geschäft sein werdet. Das war nicht die Botschaft von Jesus. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Letztlich, auch wenn es uns vielleicht sehr herausfordert, letztlich ist das die Frucht, die Jesus von uns erwartet. Dafür investiert er in uns. Hat er sein Leben für uns gegeben, hat er seinen Geist uns gegeben, sein Wort uns gegeben, hat uns in den Dienst berufen. Letztlich ist das die Absicht Gottes, Menschen herauszurufen aus dem Reich der Finsternis, aus Elend und Not und Verzweiflung und hineinzuführen in das Reich des Lichtes, in das Reich des Lichtes, der Herrlichkeit. Er ist in der Kraft des Heiligen Geistes den Nöten der Menschen begegnet. Er hat sie geheilt und befreit. Und wenn du sagst, ja, Jesus, aber wir. Jesus steht in der Heiligen Schrift, hat nur durch den Heiligen Geist gewirkt, wie du und ich. Er ist nicht als Gott, der Sohn, in diese Welt gekommen. Er ist als Mensch gekommen und war abhängig von Gott. Er sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater im Himmel tun sehe. Ich sage nichts, was ich nicht den Vater im Himmel reden höre. Und so sind wir genauso wie Jesus damals abhängig vom Heiligen Geist und von seinem Reden und von seiner Kraft und von seinem Handeln. Da müssen wir also wirklich immer dran denken. Ihr werdet die Werke auch tun. Ja. Genau. Und das ist das ist meine Bitte jeden Tag, Jesus, das ist dein Auftrag und das ist dein Versprechen, erfülle es bitte. Und der Heilige Geist freut sich über solche Bitten. So, und dann sehen wir ganz pragmatisch, und das ist auch das, was uns ansprechen sollte, jetzt steht hier am Abend, als die Sonne untergegangen war, die haben Angst gehabt vor den religiösen Mitgeschwistern, vor den Juden. Weil die haben ja Jesus abgelehnt. Bis heute lehnen die den als Messias ab. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, gell, nicht am Tag, brachte man viele Kranke, dass die Pharisäer das nicht mitbekommen und die Schriftgelehrten. Brachte man viele Kranke und von Dämonen beherrschte Menschen herbei. Es wird wahrscheinlich passieren, wenn der Heilige Geist in seiner Kraft durch uns wirkt, dass am Abend die Kranken kommen. Und die in Not sind. Wahrscheinlich nicht im Licht des Tages. Die werden heimlich bei der Hintertür bei dir klingeln. Und jetzt kommt's, Adnan. Fast alle Bewohner der Stadt, 13.000 in Grafing, versammelten sich vor Adnans Haus. Also Clara, da gibt's Herausforderungen. Und Papa unterstützen, Francesca. Jesus heilte viele von ihren Krankheiten und zwang die Dämonen, ihre Opfer freizugeben. Dabei verbot er den bösen Geistern, von ihm zu reden, denn sie wussten genau, wer er war. Schau, wie es weitergeht mit Jesus. Doch der Mann erzählte überall, wie er geheilt worden war, sodass Jesus nicht länger in der Stadt bleiben konnte. Der Adnan muss wahrscheinlich in einem Zelt irgendwo draußen übernachten, damit er einen Schlaf kriegt. Und dann Wacholderbaum oder so. Ja. Er erzählte überall, wie er geheilt worden war. Das kann der Mensch für sich nicht behalten. Er wird es weiter erzählen. Sodass Jesus nicht länger in der Stadt bleiben konnte. Er musste sich in eine einsame Gegend zurückziehen. Aber auch dorthin kamen von überall die Leute zu ihm. Ich glaube, wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und die Kraft Gottes durch uns wirken kann, den Nöten der Menschen begegnet worden ist, brauchen wir uns keine Sorgen machen, wie wir die Stadt Grafing erreichen für Jesus. Wie können wir diese Welt erreichen? Die Menschen müssen etwas sehen, sonst sind wir Pharisäer. Und tatsächlich ist es so, meine Tochter, mit der habe ich gerade telefoniert, herzliche Grüße an die Gemeinde in Grafing von der Heike. Und ich habe gesagt, ich kenne ja ihren Pastor, und er ist echt ein cooler Typ. Und er sagt Folgendes, bei der Pastorenkonferenz heuer im April in Stuttgart sagt er, seine Erfahrung ist, er ist jetzt auch seit 30 Jahren im Dienst, seine Erfahrung ist, aktiver Hirte, passive Schafe führt immer zu Pharisäertum. Das heißt, wenn wir statt hinzugehen, in die Gemeinde kommen, uns dort berieseln lassen, verlieren wir den Kontakt zu unserer Welt. Das bedeutet, wir müssen verstehen, es funktioniert genau andersrum, genau konträr, geht hin in alle Welt. Das heißt also, wir dürfen nicht uns herausrufen lassen für einen Sonntag in einer Enklave, um dort dann geheiligte Botschaft in heiligen Räumen zu hören und dann wieder abzutauchen am Montag als U-Boot-Christ und am Sonntag wieder aufzutauchen. Das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist, dass wir dort, wo wir sind, dass wir dort das Reich des Lichtes ausbreiten, dass wir dort den Nöten der Menschen begegnen, dass wir dort sagen, Mike, darf ich für dich beten? Du bist heute so traurig, was ist los? Ja, dies und dies. Mike, lass uns doch beten. Ja, Gott möchte dich trösten. Das ist so. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, dass ich es kurz zeige. Es gibt einen Unternehmer, den ich sehr schätze. Er ist aber Türke und ist Moslem damit. Und hat jede Woche, schickt er einen Weekly Smiley, einen wöchentlichen Smiley. Und da hat er immer sehr tiefgründige Wahrheiten. Er ist sehr nah an der Wahrheit dran. Aber er kennt Gott nicht. Er ist auch kein aktiver Moslem, er lebt den Humanismus. Und dann kam letzte Woche vor 14 Tagen ein Weekly Smile und schreibt er dann, ja, also gleichgeschlechtliche Liebe ist für uns unakzeptabel und unwahrscheinlich, aber auf dem Wasser gehen schon, oder? Schreibt er. Und wir leben in dem Bewusstsein, dass es eine letzte Wahrheit nicht gibt. Da habe ich mich natürlich herausgefordert gefühlt. Und habe ihm einen Brief geschrieben. Und das meine ich auch mit Frucht. Bitte, wenn wir sagen, geht hin. Das ist zum Beispiel geht hin, wo ich sage, dem schreibe ich jetzt einen Brief. Da habe ich mir eine halbe Stunde Zeit genommen, habe ihm einen Brief geschrieben. Vielleicht haben wir nachher eine Zeit, lese ich euch meinen Brief vor und seine Antwort. Und er hat dann geschrieben, wo ich das geschrieben habe in meinem Weekly Smile, habe ich gleich an sich gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich sie herausfordere. Der wusste das schon, dass ich Christ bin und dass er mich damit herausfordert. Der hat eigentlich schon erwartet, dass ich ihm antworte. Und der Heilige Geist sagt, schreib mir einen Brief. Und ich habe einen Brief geschrieben. Und er antwortet, wusste das schon, bin sehr beeindruckt. Und das, was sie gesagt haben, setzt mich jetzt überhaupt nicht unter Druck. Und ich möchte Ihnen nur sagen, ich suche jetzt nicht aktiv Gott, aber wenn es kommt, bin ich offen. Halleluja, haben wir gedacht. Lass mich beten für den. Und er verschickt jede Woche am Montag 15.000 Weekly Smileys. Der hat Einfluss auf viele, viele Tausende von Menschen. Und aus dem Grunde müssen wir sensibel sein für den Heiligen Geist. Was möchte er durch so einen Mann bewirken? Und wenn der Jesus annimmt als Herrn, stell dir mal vor, was der bewirken kann.
Reinhold, lass uns das für die viele Moslems beten. Weil es gibt heute, meine Frau kommt ja aus dem größten muslimischen Land der Welt, aus Indonesien. Es ist unglaublich, was Gott unter den Muslimen tut. Und wie Jesus direkt durch Träume und Visionen in das Leben von Muslimen eingreift. Weil wir sehen diese Finsternis, die durch das IS-Terror, was jetzt hochstilisiert wird, auch überall präsent ist, was so grausam ist, wie man es noch vorstellen kann. Aber die Moslems, die in Finsternis leben, ich sage eins immer, ein Moslem, der sich zu Gott bekehrt, Moslem sind sehr fanatisch, wenn es wahre Moslems sind in ihrem Glauben, in ihren Prinzipien, in ihren Überzeugungen. Und ich sage mal, Gott liebt sowas, glaube ich. Wenn lauwarm wird er ausspucken aus seinem Munde, Aber wenn du heiß bist, wenn du doch heiß oder kalt wärst, heißt kalt im Sinne, du gehörst nicht zu meiner Seite. Aber wenn du einen Moslem umdrehst, und es ist auch noch dazu, wie der Reinhold sagt, wenn du einen Familienoberhaupt, Patriarchen zu Jesus bringst, dann ist die ganze Familie dabei. Und da ist ein Potenzial, und ich glaube, viele, viele, viele aus diesem muslimischen Festung des Feindes werden rauskommen in diesen Tagen auch und werden sich auf die Seite Israels, auf das Gottes Israels schlagen, auf unserer Seite.
Amen. Also, die Menschen müssen etwas sehen. Wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, der Heilige Geist wohnt in uns, wo der Geist ist, ist Kraft. Und wo Kraft ist, wird den Nöten der Menschen begegnet. Ich möchte auf den Punkt nachher gleich noch ganz intensiv eingehen. Der Heilige Geist wird uns heute noch sehr herausfordern. Wird uns noch ein bisschen durchschütteln. Wenn wir voll Geistes sind, wird der Heilige Geist uns befähigen, die Werke Jesu zu tun, den Nöten der Menschen dort, wo wir sind, zu begegnen. Wenn nötig, wird uns der Heilige Geist das Wort der Erkenntnis dafür geben und auch die anderen Charismen wirksam werden lassen. Wenn jetzt angenommen, ich kenne den Mike nicht und ich sehe, er hat ein ganz trauriges Gesicht und ich bete für ihn und der Heilige Geist wird sagen, dies und dies ist in seiner Situation, sag ihm das Wort. Wir brauchen das Wort der Erkenntnis, weil wir wissen es ja nicht, warum er so traurig ist, wenn wir ihn nicht kennen. Ich traue mich vielleicht auch gar nicht, ihn zu fragen, was ist los mit Ihnen? Warum schauen Sie so traurig? Aber der Heilige Geist kann sagen, hey, das mit deinem Vater geht okay. Ich kenne sie zwar nicht, aber ich habe den Eindruck, soll ich das sagen. Und er ringt gerade darum, dass sein Vater vielleicht am Sterben liegt. Und er sagt, hey, wie kann jetzt das sein? Und da können wir beten miteinander. Und so wirkt der Heilige Geist. Und so möchte er wirken. So, wir kommen zu dem Thema gesegnet oder fruchtbar. Schon ein komischer Titel. Gesegnet oder fruchtbar. Wird uns herausfordern. Mich hat es herausgefordert und dich auch. Aber zunächst einmal die Freude am Herrn. Wir haben ja letzte Woche Klausur gehabt. Montag. Und da ging es dann um die Werte, um die Säulen unserer Werte. Und da ging es um Freude. Und bevor ich das jetzt protokolliert habe, habe ich darüber gebetet. Und der Heilige Geist sagt, Freude, ja, das stimmt schon. Aber welche Freude? Welche Freude? Und das wird auch interessant sein. Im Neuen Testament habe ich dann nachgeschlagen, wird 233 Mal Freude erwähnt. Also ich spreche euch die Freude Gottes zu, damit die Freude bleibt, auch wenn die Botschaft jetzt weitergeht. 233 Mal sagt das Neue Testament Freude in der Hoffnung für alle. In anderen Übersetzungen differiert es ein bisschen, aber in Hoffnung für alle ist 233 Mal die Freude erwähnt. Wir sollten voller Freude sein in der Nachfolge Jesu. Weißt du was, wann ist richtig Freude da? Wenn du der Steigung ausweichst, wenn du den Gipfel nicht hochgehst, oder wenn du den Gipfel erreicht hast, wann ist wirkliche Freude da? Ist die Freude größer, weil du gesagt hast, ich habe die Anstrengung vermieden, ich bin jetzt nicht hochgegangen? Oder ist die Freude größer, weil du sagst, hey, ich habe es gepackt, ich bin oben am Gipfel und schaue ins Land? Wo ist die Freude größer? Große Siege gibt es nur nach großen Schlachten. Wir wollen große Siege feiern, aber keine Schlachten schlagen. Aber das geht nicht. Das ist unmöglich. Je größer die Schlacht ist, umso größer ist der Sieg. Also wir sollten voller Freude sein in der Nachfolge Jesu und wir werden gleich merken, was ist Freude, woher kommt Freude? Und das ist, was der Heilige Geist am Gunti ins Herz gelegt hat und mir Gott sei Dank gestern Abend noch, sodass ich geschlafen habe wie ein Baby. Wir sollten uns freuen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist einmal die erste Freude, weil das ist aus Gnade geschehen. Wir mussten nichts leisten. Religion sagt immer, was muss ich tun, um bei Gott angenommen zu werden? Gott sagt, du kannst nichts tun, ich habe was getan. Ich habe meinen Sohn ans Kreuz gehen lassen. Also darüber sollten wir uns freuen. Und in Johannes 15,11 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, Jesus redet hier, dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Vollkommen gesättigte Freude. Und in Apostelgeschichte 5,41 lesen wir, da geht es um die Jünger, sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Die haben also die richtig zur Brust genommen, die hohen Priester, und haben gesagt, nie mehr redet ihr von diesem Jesus. Ja, weil sie haben ihn ja gekreuzigt. Und die haben sich gefreut, dass sie für diesen Namen gewürdigt worden waren, Schmach zu tragen, Schmach zu leiden. Und jetzt kommt das Entscheidende. In Galater 5, 22 bis 23 lesen wir, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Wir können diese tiefe geistliche Freude nicht selber entwickeln. Das kann nur Gott. Und das kann nur Gott, weil es eine geistliche Frucht ist. Da heißt es nämlich, die Frucht des Geistes, und es kommt aus unserem Herzen, ist Freude, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und das ist die Freude, die uns wirklich packt, die uns ganz tief Freude gibt. Es gibt oft auch in charismatischen Kreisen so eine komische Freude, wo dann plötzlich Menschen umfallen, sich wälzen und lachen und lachen. Ich glaube, das ist seelisch. Ich glaube, das ist seelisch. Eine tiefe, innere, geistliche Freude braucht solche Inszenierungen nicht. Ich glaube, dass diese geistliche Freude eine geistliche Substanz ist in unserem Herzen und die kann uns keiner rauben. Und da ist es ganz egal, wenn du musst dir mal vorstellen, Paulus und Silas waren bewusstlos gedroschen, weil sie Jesus Christus verkündigt haben. Ins hinterste Gefängnis, Beine in den Block geschlossen. Um Mitternacht aber haben sie Gott laut gepriesen und gelobt, dass alle Mitgefangenen es gehört haben. Und Gott hat das so geschätzt, dass er also das Gefängnis erschüttert hat. Alle Fesseln sind abgefallen. Alle Gefängnistüren sind aufgegangen. Und der Gefängnisleiter wollte sich umbringen, weil er gedacht hat, die sind alle abgehauen, jetzt geht es um seinen Kopf. Und Paulus sagt, nein, tu es nicht, wir sind da. Und das ist diese geistliche Substanz, wo wir angesichts der widrigsten Umstände, was im Natürlichen keinerlei Anlass gibt für Freude, wir doch innerlich so eine Freude haben, weil der Heilige Geist uns diese Freude schenkt. Und das ist eine Qualität von Freude, die kennen wir als Menschen nicht, mit unseren Emotionen, diese Tiefe der Freude. Und danach lasst uns streben. Und das gibt es wirklich nur, diese Freude, wenn der Heilige Geist uns das als Frucht entwickelt in uns. So, jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen, keine Auferstehung ohne Kreuz. Frage, wer von uns möchte bei der Auferstehung dabei sein, wenn es ums Egel geht?
Bei der ersten oder zweiten?
Also am liebsten bei der ersten natürlich, bei der zweiten wird gefährlich. Aber jeder möchte doch bei der Auferstehung dabei sein, möchte sagen, Herr, Paulus sagt, es wäre auch viel besser abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Also das Fegefeuer der katholischen Kirche und der Ablasshandel ist damit außer Kraft gesetzt. Abzuscheiden und beim Herrn zu sein, nicht ins Fegefeuer zu kommen. Abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Möchte jeder von uns und ich auch. Aber es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. Was heißt das? Was bedeutet das? Muss jetzt jeder von uns ans Kreuz gehen? Nein, das glaube ich hat Jesus nicht gemeint. Aber wir werden es gleich verstehen. Wer möchte es wissen? Oder sollen wir Schluss machen? Wir müssen ein bisschen eine Dramaturgie aufbauen, gell? Die aber dem Christus Jesus angehören, schau mal her, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was bedeutet das jetzt wieder? Das wird sich gleich aufklären. Paulus sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Also wenn wir sagen, der Heilige Geist ist in uns, wir leben im Geist, wir sind geistliche Menschen, dann sagt die Heilige Schrift, insbesondere Jakobus, dann sind wir Pharisäer, wenn das keine Früchte trägt, wenn das keine Frucht hat, dann sind wir Pharisäer. Innen voller Totengebein, außen schön und innen voller stinkender Knochen. Also lasst uns durch den Geist wandeln, sonst sind wir wie das tote Meer, wir empfangen nur und es fließt nichts weg, alles ist tot. Und es ist eine erstaunliche Bibelstelle, habe ich gefunden, im 1. Mose 6. Und die wird uns wirklich sehr, sehr erschüttern. Hier sagt Gott, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist. Also in anderen Übersetzungen heißt es, mein Geist soll nicht ewig, auf ewig mit dem Fleisch streiten. Und die Menschen sind ja damals über 900 Jahre alt geworden. Ihr könnt euch erinnern, Methuselah und so weiter. Und Gott sagt, 120 Jahre, ich begrenze das, weil ich möchte nicht dauernd mit dem Fleischköpfen ständig kämpfen. Das geht so nicht weiter. Der Anlass war deine Nephilims, ja, wo die Söhne Gottes mit den Menschenfrauen da Verkehr hatten und die Riesen draus gekommen sind und Gott dann in der Sintflut diese ganze Brut, wo es Gott gereut hat, dass er uns Menschen geschaffen hat. Und wo er eben, Noah war ein Mann des Glaubens, durch Noah hat er die Menschheit gerettet.
Das kurz flankieren. Ich denke heute, ich wusste nicht, dass es ums Tote Meer geht. Ne? Ich war letztes Jahr, durfte ich fast 4 Wochen in Israel sein. Wir haben das Tote Meer gesehen. Das Tote Meer hat ja keinen Abfluss, deswegen sammelt sich das Salz und der Salzgehalt ist ja unglaublich hoch. Wir waren da wie so Korken auf dem Wasserschwimmster. Und wenn es dann dich aufrecht stellst, dann passt nicht auf. Also ich mit meinem Bauch irgendwie hat es mich dann aufs Gesicht gedrückt und dann schluckst du von diesem Wasser und es ist so bitter, ich kann es da gar nicht sagen. Aber was Fakt ist, ich glaube, das kam mir jetzt vorhin, als der Reinhold es erwähnt hat, dass das Tote Meer nicht nur ohne Zustrom ist, sondern dass immer weniger Wasser hineinfließt. Weil aus dem Jordan, was der einzige Zufluss ist, außer einigen Quellen, wird immer mehr Wasser abgesaugt. Und das Tote Meer, haben es gesagt, wird in 50 Jahren, wenn es so weitergeht, komplett verschwunden sein. Und es bilden sich jetzt um das Tote Meer, haben es dauernd Warnschilder, Vorsicht, Senklöcher. Also es sind Höhlungen darunter anscheinend und da geht jetzt das Wasser raus. Und ich glaube, dass das auch ein prophetisches Bild ist, dass dann die Straßen versinken, einbrechen können, dass die ganze Gegend sich plötzlich absenkt. Und weil wir wissen, dass das Tote Meer eines Tages gefüllt sein wird mit einem Zustrom, ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil es ja sehr tief liegt, mit einem Abfluss, ich glaube, das bedeutet auf die Zeit unseres Herrn, wenn er wiederkommt. Und jetzt ist da ganz, ganz wasserarme Zeit. Und ich bin gespannt.
Galater 5,17, und jetzt kommt es, wir lesen gerade im 1. Mose 6 im Alten Testament, Gott sagt, mein Geist soll nicht ewig mit dem Fleisch streiten, wir begrenzen jetzt das Leben der Menschen. Später hat er dann gesagt, 80 Jahre, nochmal verkürzt. Und im Neuen Testament sagt der Paulus in seinem Brief an die Galater im Kapitel 5, Vers 17, denn das Fleisch, unser altes Wesen, unsere alte Natur, der alte Reinhold, der nicht erlöste Reinhold, und der Geist wird sich mit dem Fleisch nie verbinden, niemals, niemals. Entweder gewinnt der Geist die Oberhand, oder wir haben auf Dauer nicht ewiges Leben in uns. Gott wird nicht erlauben, dass der Geist, sein Geist, ewig mit unserem Fleisch streitet, weil Paulus sagt, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, unser Egoismus, unsere Selbstverwirklichung, ja, wohin führt denn die Selbstverwirklichung? Zu Ehescheidungen, zu Einsamkeit, diese Selbstverwirklichung. Beziehung kostet einen Preis, das kostet 50% deines Lebens. Weil wenn jeder 100% einbringen will, scheitert das Ganze. Und diese übersteigerte Erwartung an das, was ein Mensch mir geben kann, Mann oder Frau, das führt letztlich immer zu Frustration. Das heißt, Beziehung funktioniert so, jeder gibt 50% seines bisherigen Lebens auf und dann wird was hundertprozentig Neues draus. Aber jeder muss auf 50% verzichten, sonst funktioniert Beziehung nicht. Beziehung hat einen Preis. Es kostet 50% deines Lebens. Und wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, geh bitte keine Beziehung ein, weil es wird dich herausfordern. Und so ist es das Gleiche. Der Heilige Geist in uns, der kann nur wirklich sich ausbreiten, in uns voll Geistes werden lassen, wenn wir bereit sind, täglich unser Fleisch ans Kreuz zu bringen, weil nachts steht es wieder auf. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich, kann nicht mein Jünger sein. Was bedeutet das? Wir müssen unseren Egoismus ans Kreuz bringen. Der muss jeden Tag ans Kreuz. Das Fleisch mit seinen Lüstern und Begierden muss unter das Kreuz. Und wenn das gestorben ist unter dem Kreuz, wenn unser Fleisch ans Kreuz kommt, gibt es Auferstehung. Sonst nicht. Keine Auferstehung ohne das Kreuz. Ist dein Fleisch ans Kreuz gebracht? Ja, super, Auferstehung. Nicht, keine Auferstehung. Auferstehung ohne Kreuz gibt es nicht. Gibt es nicht. Gesegnet und fruchtbar, keine Auferstehung ohne Kreuz. Das ist, was der Heilige Geist mir die ganze Woche aufs Herz legt, wo ich sage, Heiliger Geist, ich habe Angst davor, diese Botschaft zu bringen, weil wir haben es gestern Abend gemerkt, das hat uns spontan herausgefordert, wirklich herausgefordert, auch dich. Und Gott sei Dank hat der Heilige Geist mich abends noch getröstet und gesagt, sag den Menschen, die erste Frucht, die ich erwarte, ist die neunfältige Frucht des Geistes und die bringe ich hervor. Und auch die Frucht der Seelen im Himmel, auch du nicht, auch ich, sag's der Gemeinde. Das ist alles meine Arbeit und nicht unsere. Das entlastet uns wirklich. Das bringt uns keinen Druck ins Leben. Wenn jemand mein Jünger sein will, er sagt nicht, du musst mein Jünger sein. In anderer Stelle sagt er, wer mir nachfolgen will. Du musst Jesus nicht nachfolgen, aber er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wenn wir unseren alten Egoismus, wir werden die Beziehung verlieren, wenn wir 100% unserer Persönlichkeit durchsetzen wollen. Wir werden den Partner verlieren. Wir werden aber auch unser Leben verlieren, wenn wir nicht bereit sind, unser Fleisch ans Kreuz zu bringen. Wer sein Leben retten will, das heißt, wenn ich sage heute, hey, Halleluja, Jesus ist ans Kreuz gegangen, Gott hat seinen Sohn für mich gesandt, ich bin jetzt erlöst, ich bin befreit in Christus, Halleluja, Herr, segne mich, ich mich meiner mir, Gott segne uns alle vier. Ist das der Wille Gottes, seien wir ganz ehrlich? Nein und nein und nein und nein, das ist nicht der Wille Gottes. Er möchte nicht unseren Egoismus fördern. Er möchte nicht, dass wir mehr gesegnet sind. Tatsächlich, und das ist jetzt ganz hart, was ich sage, Gott hat an deinem und meinem Egoismus kein Interesse. An deinem und meinem fleischlichen Leben keinerlei Interesse. Er sagt, du musst es ans Kreuz bringen. Ich möchte nicht deinen Egoismus segnen. Ich möchte nicht dein Machtstreben segnen. Ich möchte, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Ich möchte, dass ich in dir und ich, Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat sein Leben ausgegossen für uns. Und wenn wirklich der Charakter Christi in uns sich durchsetzen kann, wenn die Frucht des Geistes, so geht es ja um unseren Charakter, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn das der Heilige Geist in uns bewirken kann und das Fleisch unten gehalten wird durch unsere Willensfunktion, dann wird Christus sichtbar. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und diese Liebe haben wir nicht. Wir sind bankrott mit Liebe. Wir haben nur Lust. Lust nimmt, Liebe gibt. Wir sind bankrott mit unserer Liebe, wir haben keine Liebe. Und wenn du von einem Menschen und die ganze Welt singt von Liebe, die wissen gar nicht, was sie wirklich meinen. Weil sie werden immer enttäuscht werden, weil ein Mensch kann dir das nicht geben. In uns wird ein Vakuum bleiben, wenn das Gott durch seine Liebe und seinen Geist nicht ausfüllt, sind wir unerfüllt. Und ein anderer Mensch hat keine Chance, wenn wir das von einem anderen Menschen erwarten. Er kann es uns nicht geben. Dein Mann, deine Frau kann dir das nicht geben, das kann dir nur Gott geben. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ja, im Adnan seine Geschichte, gebt den Armen mit solchen Ärmeln, gebt den Armen. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Magst du dich da rübersetzen? Francesca, da ist es. Ne? Also, es geht auch darum, dass wir verstehen, die Liebe gibt. Und die Liebe gibt und wird doch immer reicher. Die Lust nimmt und wird doch immer ärmer. Aber die Liebe gibt. Und das Einzige, was wenn wir, je mehr wir es weggeben, umso mehr wird, ist die Liebe. Und Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn wir unser Fleisch gekreuzigt haben, mit Christus gestorben und begraben sind und unser Fleisch und unser Geist auferstehen kann, weil unser Fleisch gekreuzigt ist, weil unser altes Wesen, unser Egoismus nicht mehr dominiert. In meinem Leben, in der Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott, weil jetzt der Heilige Geist durch mich wirken kann, die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, warum? Weil ohne Kreuz gibt es keine Auferstehung. Wir haben unser Fleisch gekreuzigt täglich und jetzt stehen wir auf täglich mit Christus. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzt dann zur Rechten Gottes. Du wirst dir nicht Schätze sammeln auf Erden, weil wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Du wirst Schätze im Himmel sammeln. Das erste ist Gebete. Du schickst Gebete zum Himmel. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir sind ja nur Pilger, wir sind nur Durchreisende. Unser Leben ist, zack. Burkhard, 73 hast du vorgestern gefeiert. 73. Waren jetzt die 73, wenn du zurückblickst, haben die länger gedauert als die ersten 20?
Die ersten 20 waren schneller
vorbei. Umgekehrt, die haben länger gedauert. Genau, ich habe das gleiche Empfinden. Also, wenn wir zurückschauen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 48, das kann ich gar nicht glauben. Ja. Ja, seit 20 Jahren meine ich doch. Das ist jetzt die ganze Wahrheit. Also tatsächlich, ich meine damit im Rückblick, ob das 20 Jahre sind oder 68 Jahre sind, die sind gleich schnell vorbei. Das ist
ich habe die Tage gezählt, bis ich 18 wurde, dass ich endlich Auto fahren.
Was hat der Alfred gepostet? Leute, holt die Kinder rein, Alfred hat den Führerschein. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was da auf der Erde ist. Das ist für einen jungen Menschen, das gebe ich zu, herausfordernder als für reifere Menschen. Alte gibt es ja nicht. Wir Reiferen, wir haben einen riesen Vorteil, weil wir jeden Tag einen Tag näher zur Ewigkeit kommen. Wir werden auf die Ewigkeit hin und jeden Tag einen Tag jünger. Das ist ja das Schöne. Welches Evangelium haben wir? Ich stelle uns eine Frage, die stelle ich mir auch. Welches Evangelium haben wir? Haben wir ein Evangelium des Nehmens? Ja, haben wir ein Evangelium des Nehmens oder ein Evangelium des Gebens? Das Evangelium des Nehmens orientiert sich am Kreuz der Erlösung. Also das ist dann eine Botschaft, wo man sagt, ja, nicht auf die Zehen steigen, damit die wieder kommen. Aber die Heuchelei, Pharisäertum, das führt zu Pharisäertum. Wir müssen uns herausfordern lassen. Jesus wird uns herausfordern. Wer mir nachfolgen will, muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Wer sein Leben, sein egoistisches Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Das ewige Leben orientiert sich am Kreuz der Erlösung. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden, für mich gestorben, mit ihm bin ich auferstanden. Vorsicht. Würde jetzt einmal in Frage stellen. Stimmt es wirklich? Es kostete Jesus das Leben. Halleluja, Gott, du hast deinen Sohn für mich geopfert. Halleluja, jetzt bin ich gesegnet, dass ich meinem Egoismus noch mehr frönen kann. Noch mehr Erfolg im Geschäft, noch schneller befördert werde, noch höhere Einkommen pro Monat. Danke, Herr, danke, Jesus. Heuchelei. Es bringt uns Segnungen in Fülle, ist ja richtig. Aber nicht unseren Fleischköpfen. Erlöst vom ewigen Tod sind wir. Das ist einmal eine eigene Botschaft, die ich noch am Herzen habe. Was bedeutet das Kreuz für uns? Für die Intellektuellen eine Torheit? Für die Religiösen eine Lästerung, eine Gotteslästerung. Erlöst vom ewigen Tod, von Sünde, vom Fluch des Gesetzes, von der Trennung von Gott. Das alles bringt uns das Kreuz der Erlösung. Aber wir verstehen, das Kreuz hat zwei Seiten, eine rechte und eine linke. Das rechte ist das Kreuz der Erlösung, hat Jesus das Leben gekostet. Bringt uns Segnungen, die Fülle. Aber jetzt kommt die linke Seite des Kreuzes. Wer mir nachfolgen will, Ja, Jesus, ich. Okay. Nehme täglich sein Kreuz auf sich. Das Evangelium des Gebens orientiert sich am Kreuz der Nachfolge. Das Evangelium des Gebens versteht, dass Jüngerschaft und die Nachfolge Jesu unser Leben kostet. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Verstehen wir, dass das Kreuz der Nachfolge, die andere Seite des Kreuzes, unser Leben kostet? Verstehen wir das? Dass unser Fleisch ans Kreuz muss, unser Egoismus, unser altes Wesen? Verstehen wir das? Trauen wir uns das auch zu sagen am Sonntag in der Kirche? Auch wenn dann einige nicht mehr kommen wollen. Weil ich soll mein Leben aufgeben? Der spinnt doch, der Talhofer. Der hat es ja nicht mehr alle. Der ist jetzt abgedreht. Ich möchte doch, dass Gott mein Leben segnet. Also werdet voll Geistes, darum war das vorgeschaltet, unsere Botschaften. Leg die Sünde ab, werdet voll Geistes, dass du auf die Stimme des Geistes hören kannst. Sehr gut, Gunther. Matthäus 16, 24, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt das, muss er sich selbst verleugnen? Er muss sein altes, egoistisches, fleischliches Wesen muss er ans Kreuz bringen. Er muss sagen, Gott, ich liefere es dir aus. Heiliger Geist, bringe mir ein neues geistliches Leben zur Blüte, zur Frucht. Wir haben ja den Heiligen Geist, wir haben ein neues geistliches Leben. Ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Wir haben ein neues geistliches Leben. Weil Gott uns seinen Geist aufgrund des Kreuzes Christi sendet. Aber dieser Geist muss auch in uns die Chance haben, dass er uns geistlich erwachsen macht. Ganz kurz dazu eine Bibelstelle, die mir heute früh noch eingefallen ist. Und zwar schreibt der Paulus an die Korinther in Kapitel 3, ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn ihr hättet sie gar nicht vertragen. Das heißt, wenn wir am Sonntag nur kommen, ums Fläschchen zu bekommen, Milch zu bekommen, um die Woche irgendwie zu überstehen, dass die böse Welt uns nicht beschmutzt und nach unten sieht, dann haben wir es noch nicht verstanden. Dann sind wir immer noch Babys, die also die Flasche wollen. Aber der Paulus sagt, eigentlich solltet ihr erwachsen sein. Eigentlich soll jeder von euch schon ein Lehrer sein. Und solltet ihr andere Menschen unterrichten können im Wort Gottes, in der Wahrheit. Und dann sagt er im Römer Kapitel 2, 13, entscheidend ist nämlich nicht, ob man Gottes Gebote kennt. Nur wenn man auch danach handelt, wird man von Gott angenommen. Und wie kann der fleischliche Mensch, der egoistische fleischliche Mensch, nach dem Wort Gottes handeln, nur wenn das Fleisch ans Kreuz kommt und der Heilige Geist in uns wirken kann? Haben wir es verstanden? Wer hat es verstanden? Wer hat es noch nicht ganz? Wer hat es noch nicht ganz? Also die Botschaft wird aufgenommen und wird ab heute Abend online verfügbar sein. Man kann dies nachhören. Vielleicht für den einen oder anderen ganz wichtig. So, lasst uns schauen, wie Paulus das Thema des Gebens anspricht. Im 2. Korinther 9,6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott möchte, dass wir das Prinzip des Säens und Erntens verstehen. Nicht jetzt berechnend was geben, weil wir dann sagen, ja Gott, die Dividende 30, 16, 100-fältig, die gibt es ja bei keiner Bank heute gleich zweimal nicht. Die gibt es nur bei Gott. Wenn das unser Motiv ist, ist es schon falsch. Sondern aus Liebe, im Glauben zu geben. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Das Prinzip Gottes ist konträr, total konträr dem Prinzip dieser Welt. Das Prinzip dieser Welt, das habe ich sehr gut gelernt, 40 Jahre lang. Was du haben möchtest, musst du anderen wegnehmen. Und Gott sagt, nein, stimmt ja überhaupt nicht. Was du haben möchtest, musst du weggeben. Musst du säen und dann wird es Frucht bringen, 30, 60 und 100-fältig. Also wir brauchen ein Brainwash, ein Gehirnwäsche, weil wir sind total falsch programmiert. Und Gott möchte uns durch seinen Geist umprogrammieren, wieder in himmlische, in göttliche Wahrheiten hinein. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Ich habe gestern mit dem Adnan auf dem Berg Klausur gemacht. Wir haben jetzt den Verein gegründet und haben hier jetzt Mitgliedsanträge da liegen. Wer Mitglied werden möchte, nimmt sich bitte einen, füllt ihn aus und lässt ihn da liegen oder nimmt ihn mit und bringt ihn nächsten Sonntag wieder mit, ausgefüllt. Wir wollen hier ein Segen sein in Grafing. Wie unser Geben hier ausschauen soll, haben wir uns gestern intensivst beschäftigt und möchte ich euch sagen, es wird uns entspannen. Zweiter Korinther 9,10, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt. Da habe ich eines Tages eine Erleuchtung gehabt, er gibt nicht Saat dem, der ihn selber frisst. Er gibt Saat dem Sämann, der es aussät. Wenn uns Gott wirklich vertrauen kann, dass wir das, was er uns gibt, im Überfluss aussäen, wird er uns mehr geben. Und er prüft uns diesbezüglich. Weil Luther hat gesagt, wir müssen auch im Geldbeutel errettet werden. Es gibt drei Phasen der Errettung. Die dritte ist der Geldbeutel. Sind wir im Geldbeutel errettet oder nicht? Er wird es wachsen lassen, Gott, und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt, wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Und da haben wir eine Perspektive für Grafing. Und jetzt kommt eine ganz harte Aussage. Aber Gott sei Dank habe ich die nicht gemacht, sondern das Wort Gottes. Jetzt kommt eine ganz, ganz harte und sehr konsequente Aussage. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jesus sagt an anderer Stelle, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Kann Jesus durch uns Frucht bringen? Wenn nicht, sagt er, schneidet der Vater ab und schmeißt ins Feuer. Wenn du nur für dich gesegnet werden möchtest, dann bist du ein Baum, der keine Frucht bringt. Und ich sage dir das im Heiligen Geist, dann wirst du umgehauen. Du wirst keine Auferstehung haben, wenn du nicht deinen Egoismus ans Kreuz gebracht hast. Verstehen wir, wie subtil diese Botschaft ist? Verstehen wir, wie gefährlich dieser Zustand ist? Dass wir immer nur das Evangelium des Nehmens hören? Dass wir immer nur das Evangelium der Erlösung hören und nie das Kreuz der Nachfolge akzeptieren? Verstehen wir, dass es dann keine Auferstehung gibt für uns? Hast du das verstanden? Das ist eine unglaublich herausfordernde Botschaft. Unglaublich. Aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen das volle Evangelium geben. Wir wollen euch in die Mündigkeit führen. Und Mündigkeit, weißt du, was das heißt? Verantwortung. Du hast Verantwortung. Du kannst nicht immer zurückziehen und sagen, Herr, lieber Gott, ich heiße Brigitte, ich hätte gern auch, gib mir bitte. Gott sagt, nein, wenn du an mir eine Rebe bist, ich bin der Weinstock, wenn du keine Frucht bringst, schnippi, schnippi, schnappi, hier ist das kleine Krokodil vom Nil. Abgehauen und ins Feuer geworfen. Wie schrecklich, wie schrecklich. Nun zu unserem Geben. Grundsätzlich geben wir Gott, nicht den Menschen. Kolosser 3,17, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Also wenn du was gibst, gibst du es nicht uns, am Adnan. Warum soll man den Eulen nach Athen tragen, denkst du, ist ja klar, stimmt ja auch. Ne? Sondern gibt es Gott. Gibt es Gott. Wie viel? Wie viel sollst du geben? Jetzt könnte man sagen, ja, mindestens 10%. Ja, mindestens. Aber eigentlich gehören im Neuen Testament, im Neuen Bund gehörst, du bist für Gott erkauft. Du bist das Eigentum von Gott. Und Gott bestimmt, du bist Verwalter seines Vermögens. Und ihn musst du fragen, Herr, wie viel darf ich behalten? Und wie viel soll ich in dein Reich sehen. Das überlasse ich dir. Denke an die Verwalterschaft. Wie viel? Das musst du mit Gott vereinbaren. Denke nur an die Verwalterschaft. Wir sind erkauft für Gott. Alles gehört ihm. Ja? Der Zehnte ist Richtschnur und sei weise, den Kreis zu schließen. Denke an das Prinzip von Saat und Ernte. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Und wofür nehmen wir das Geld? Ja, natürlich für den Adnan, damit es dem noch besser geht. Das werden wir gleich nochmal dokumentieren. Den Kreis schließen, denkt dran, ganz kurz nur, wir haben einen offenen Kreis, Wir werden, Gott segnet uns tatsächlich, wir werden befördert, wir haben mehr Einkommen oder wir machen uns selbstständig, bekommen mehr Aufträge. Und je mehr Einkommen reinkommt, umso mehr blähen wir unser Budget auf, umso mehr geben wir aus und zum Schluss ist wieder nichts da. Und dann ist uns das Geld durch die Finger gerannt. Oder wir haben es in schnöden Mammon investiert. Anstatt, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das, was wir brauchen, definieren und den Schleißkreis schließen. Und alles, was darüber hinausgeht, Gott, kannst du darüber verfügen. Wir haben Verpflichtungen, ja, Mietverträge, Ratenverträge vielleicht. Wir haben Bedürfnisse, Haushaltsgeld etc. Und wir haben Wünsche. Wir möchten auch einmal ein Samsung Galaxy Note 2 kaufen. Und wir möchten vielleicht auch einmal in Urlaub fahren. Wünsche, aber dass wir das abrunden, dass wir das definieren, sagen, Gott, ich habe ein Budget von X, der eine sagt 1200, der andere sagt 5400, was auch immer. Aber definier dieses Budget und sag, Gott, alles, was du mir darüber hinaus an Segen gibst, werde ich reinvestieren in dein Reich. Und Herr, ich werde gar nicht so viel ausgeben können, wie 30, 60 und 100-fältig zurück. Das erlebe ich, das lebe ich im Glauben. Also Gott möchte dir nichts wegnehmen, sondern Gott prüft deinen Glauben, ob der Geldbeutel schon errettet ist. Mitgliedsantrag liegt aus. Wofür sollen wir jetzt konkret geben? Wofür solltest du und ich was geben? Adnan hat es auf dem Herzen, die Kaltmiete durch sein Geben abzudecken. Francesca hat mir ja vor 2-3 Monaten oben den Dachboden gezeigt. Und ich denke mal, dir geht es wie mir, wir haben Feuer gefangen für oben, für das 400 Jahre alte Gebälk, für diesen herrlichen, du kennst ihn noch nicht, Mike. Den müssen wir dir zeigen nachher. Die Zeit nehmen wir uns, das zeigen wir dir. Also herrliche Räume, ein wirklich Feuer habe ich gefangen. So, Adnan sagt, okay, wir besprechen den nächsten 14 Tagen und jeder ist eingeladen, wie wir diese neuen Räume jetzt konkret ausbauen wollen. Wir wollen schauen, dass wir Licht und Ton und dass wir eine schöne Kanzel haben. Und was hast du für Vorstellungen, wenn du vielleicht im Kinderdienst, die haben auf dem Mitgliedsantrag, ich denke, der ist uns gut gelungen, der Mitgliedsantrag. Wenn du im Kinderdienst, in der Jugendarbeit, im Lobpreis, in der Reinigung, Presse, Information, Internet allgemein tätig sein möchtest, kreuz das bitte an und sag uns Bescheid, wo du mithelfen möchtest, dieses Werk des Herrn voranzubringen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte mitarbeiten, bist du herzlich eingeladen, mitzugestalten. Wenn wir in den nächsten 14 Tagen die Planung machen für unsere neuen Gottesdiensträume da oben, dann bist du herzlich eingeladen, mitzugestalten. Mach mit und gib uns deine Ratschläge, die du auf dem Herzen hast. Wie können wir das so machen, dass Jesus die Ehre bekommt und Menschen sich wohlfühlen? Adnan hat es auf dem Herzen, dass er sagt, wir wollen hier die Gemeinde, diese junge Gemeinde, nicht mit Raumkosten belasten. Egal, was die Kaltmiete kostet, ich trage das durch meinen Zehnten. Ist das ein Applaus wert? Sodass niemand sagen kann, ja, die machen das nur, damit er Miete kassieren kann. Ist das herrlich? Ist das befreiend von Gott? Und der Teufel hat keinen Millimeter Luft. Nicht einmal ein Fließblatt bringt er dazwischen. Keiner Millimeter. Ist das herrlich? Wir alle verzichten auf finanzielle Entlohnung durch die Gemeinde. Wir alle. Wir sind alle ehrenamtlich. Auch ich bin ehrenamtlich tätig. Und ich werde genau wie du meinen Zehnten zahlen. Ich will kein Einkommen haben für das und ich zahle meinen Zehnten. Wir werden Überfluss haben vom ersten Tag an. Wir haben keine Raumkosten, wir haben keine Personalkosten. Der Löwenanteil aller Gemeinden, wo das ganze Geld hinfließt, weil ein großer Bischof braucht eine große Kathedrale. Aber das wird hier nicht sein. Wir sind nicht die 51., sondern die erste neu reformierte Gemeinde. Also keine Miete und keine Personalkosten. Geben für Mietnebenkosten, ist klar, Mietnebenkosten, Heizung, Strom, das ist logisch, das übernehmen wir als Gemeinde. Ausstattung und Einrichtung, jeder Cent, der jetzt gegeben wird, wird zurückgelegt, um uns auszustatten, dass das wirklich schöne Gottesdiensträume werden und für die Einrichtung, für Equipment, also was wird gebraucht. Wenn es der Paul sagt, Mensch, ich habe es auf dem Herzen, ich hätte also gern noch eine dickere Olga als die da, die kann ich mir aber nicht leisten. Dann müssen wir mal schauen, ob wir als Gemeinde ihm das zur Verfügung stellen wollen, wenn er treu ist und hier mitarbeitet. Soziales Engagement. Ich habe gesagt, Adnan, wenn wir Grafing auf dem Herzen haben, dann müssen wir schauen, wo gibt es in Grafing Nöte.
Kann ich hier kurz einflechten? Also der zweite Punkt, Ausstattung und Einrichtung, das ist natürlich fast nur einmalig, wenn wir die Stühle, Instrumente, Musikinstrumente, Ton und Technik und so weiter eingerichtet haben, dass sie dann sporadisch, wenn irgendwas defekt ist oder neu angeschafft wird. Also die dritte Säule, beziehungsweise dritte Zeile oder wenn noch was kommt, das wird eigentlich in erster Linie unser Engagement für die Zehnten, die wir hier zusammenlegen.
Adnan, danke. So, soziales Engagement, was bedeutet das? Wir haben gestern Klausur gehalten und das bedeutet für uns Folgendes. Der Adnan ist hier verflochten mit dieser Stadt, er kennt die entscheidenden Menschen und er wird das schnell erfahren, welche Nöte das hier gibt in Grafing. Es gibt bestimmt Nöte hier. Ja, allgemein kann man und dann hinschreiben, soziales Engagement. Ja. Wofür geben wir? Adnan hat es auf dem Herzen, die Kaltmiete durch sein Geben abzudecken. Wir alle verzichten auf finanzielle Entlohnung, das heißt keine Miete und keine Personalkosten für diese junge Gemeinde. Geben für Mietnebenkosten, für Ansparen ab sofort. Wir wollen Ostern nächstes Jahr 2015 eröffnen. Und wenn jemand sagt, ich arbeite hier mit, Mitgliedsantrag liegt da, Clara, kann man ankreuzen, in welchem Dienstbereich man mithelfen möchte. Und wenn jemand einen Dienstbereich ankreuzt, bitte kommen, innerhalb der nächsten 14 Tage wollen wir die Planungen machen für die neuen Gemeinderäume oben. Wir wollen ansparen, Ausstattung und Einrichtung und dann, sobald das einmalig jetzt einmal angeschafft ist, in der Folge vielleicht einmal sporadisch irgendein Gerät oder was, ein Leuchtkörper oder was. Aber alles, was Überfluss ist, wollen wir sofort investieren, dort, wo Gott uns hingesetzt hat, im sozialen Engagement für Grafing und Umgebung. Und Mitgliedsantrag liegt eben aus. Wofür wollen wir geben? Soziales Engagement, wir wollen den Nöten der Menschen begegnen, geistlich. Wir wollen also in jedem Fall für Grafing beten, das ist einmal das Allerwichtigste. Dass Gott die Herzen öffnet und die Türen öffnet in Grafing. Wir wollen seelisch, wenn jemand Nöte hat, wenn jemand Seelsorge braucht, wenn jemand Trost braucht, wollen wir also diesen seelischen Nöten begegnen. Wir wollen körperlich, wenn jemand krank ist und gebeten möchte, wollen wir auch für diese Menschen beten. Und wir wollen finanziell auch, wenn es Nöte gibt. Vater ist verstorben und kaum Rente ist da und die Kinder und so weiter. Da wird die Stadt uns die Nöte offenbaren, denke ich. Und es wird Nöte geben in Grafing, wie es in jeder Stadt, in jedem Ort Nöte gibt. Und da wollen wir begegnen und das wird sich rumsprechen. Hey, da gibt es eine Christengemeinde, die kümmern sich um die Nöte der Menschen in unserer Stadt. In unserer Stadt. Und das wird Jesus ehren. Das wird Jesus ehren und wird uns schnell bekannt machen. Wir wollen ein Segen sein. Wir wollen uns nicht bereichern im Geschäft Gottes. Wir wollen das, was wir, und Adnan und ich sind in der schönen Lage, dass wir für Jesus investieren dürfen. Und es ist das Allerschönste, in Menschen zu investieren. Ich bin so versorgt, und Adnan auch, dass wir von der Gemeinde keinen Cent brauchen für uns. Und wir wollen es weitergeben. Und ja, wir wollen auch jetzt für uns, füreinander beten. Und zwar in vier Schritten. Erstens, wir wollen Segen über euch aussprechen, den Frieden Gottes über uns alle, Zeit füreinander haben, noch Tasse Kaffee trinken miteinander, Zeit füreinander haben, uns kennenlernen, sensibel sein für die Nöte oder Ängste, die wir haben, füreinander beten. Wir wollen beten füreinander, wenn jemand körperliche Probleme hat oder seelische Nöte hat. Das wollen wir natürlich, weil unser Dienst ist zweifach. Der Adnan betont das immer ganz besonders wieder und da hat er vollkommen recht, meine volle Zustimmung. Der erste Dienst ist innerhalb des Leibes, dass wir also den Leib aufbauen, einander dienen und dann nach außen dienen. Füreinander beten und dann lasst uns für unser Land beten und für diejenigen, die in Verantwortung stehen, lasst uns für Grafing beten. für die Bürgermeisterin, die Familien, die Schulen, die Firmen und vor allen Dingen für die Menschen, die in Not sind. Dass wir ein Segen sein dürfen, auch ganz praktisch für die Menschen, die hier Not leiden. Amen. Amen, Halleluja. Lasst uns Jesus einen Applaus geben. So, ich möchte dann offiziell abschließen und würde den Adnan noch bitten, dass er das bitte offiziell dann abschließt. Und dann wollen wir Zeit haben füreinander. Und wenn jemand Gebet haben möchte, bitte sag uns das.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.